Herzlich willkommen beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 von und mit Pro Regenwald. Mein Name ist Martin und wir wollen heute einen Blick auf den Regenwald in Indonesien werfen. Seit vielen Jahren ist das waldreiche Land in Südostasien eines der Länder mit der höchsten Abholzungsrate weltweit, vor allem getrieben von der hohen Nachfrage nach Palmöl, sowohl für Lebensmittel als auch Energie. Aber es gibt auch noch andere Treiber der Entwaldung und die Auswirkungen aufs Klima, auf Artenvielfalt und die Menschen sind gravierend. Darüber hat Marianne Klute, Indonesien-Expertin und Vorsitzende von Rette den Regenwald, diese Woche bei einer Veranstaltung ausführlich mit uns gesprochen und wir senden und hören heute Auszüge daraus. Gleich geht es los, zunächst hören wir aber Len & Stella mit Swept Away. Wir sind zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 und dem Zustand der Regenwälder in Indonesien und sprechen darüber mit Marianne von Rette den Regenwald aus Hamburg. Marianne, im März kommt in die indonesischen Kinos ein Film, der auch den Regenwald zum Thema hat, aber es geht noch um deutlich mehr. Kannst du uns zu diesem speziellen Film etwas sagen?
Der Film heißt Kinipan. Kinipan ist ein Dorf in Zentral-Kalimantan. Und zwar am Fuß der Berge, da wo es in das Schwanagebirge oder ins Müllergebirge hineingeht. Und Kinipan steht symbolisch dafür, dass jetzt der Zugriff auf die Bergwälder erfolgt, nachdem große Teile des Flachlandgebietes von Borneo in Palmölplantagen umgewandelt wurde. Kinipan ist auch ein Symbol geworden für diese Auseinandersetzung. Aber in dem Film geht es nur teilweise um das Dorf. Es geht um viel mehr um misslungene oder fehlgeleitete Maßnahmen gegen die Erderwärmung, auch mit deutschen Klimageldern, um Aufforstungsprojekte, die nicht klappen, um RED-Plus-Projekte, Renaturierung der abgeholzten Torfgebiete, die nicht durchgeführt werden, aber auch um Pandemie und um die Politik Indonesiens, die das alles ermöglicht. Und fürs indonesische Publikum hat der Titel Kinipan eine spezielle Bedeutung. Es ist aber nur einer von Tausenden von Landkonflikten, die es dort gibt. Die meisten sind in Verbindung mit Palmöl zu sehen. Wenn also Unternehmen den Wald abholzen, für die Einheimischen oder Indigenen oder die bäuerliche Bevölkerung das Nutzungsrecht zu haben glaubt. Da sie verlieren dann ihre Lebensweise, sie können also nicht mehr vom Wald leben. Der Regenwald hat für sie eine andere Bedeutung als für uns, nämlich es ist tatsächlich das Ende einer bestimmten Lebensweise.
Und hier spielt der Palmölboom der letzten Jahre eine große Rolle, würde ich annehmen. Kannst du uns erzählen, von welchen Dimensionen wir da reden?
In den letzten 10 Jahren oder in den letzten 13 Jahren, da gab es schon Palmölplantagen in Indonesien. Und zwar 5,6 Millionen Hektar etwa. Jetzt gibt es 23 Millionen Hektar. Wir blicken erstmal ganz speziell auf Borneo. Dort sieht man die Flachlandgebiete, die zum größten Teil in Palmölplantagen inzwischen umgewandelt sind. Das war halt vor 13 Jahren noch ganz anders. Da war das Hauptgebiet für Palmöl die Insel Sumatra. Auch bis heute sind noch 3/4 aller Palmölplantagen dort. Und ebenso die Industrie, die Raffinerien, aber auch die Biosprit- oder Agrodieselanlagen sind zumeist dort. Und erst mit dem Erneuerbaren Energiengesetz und der Klimapolitik der Industriestaaten und der europäischen RED-Direktive ist Borneo zu einem wichtigen Zielgebiet geworden. Die Pläne, die damals aufgelegt wurden von der indonesischen Regierung, umfassten 10 Millionen Hektar allein auf Borneo. Also meine Zahl vorher, 5,6 Millionen Hektar, waren vor 13 Jahren Palmölplantagen. Und da floss das Palmöl hauptsächlich in die Lebensmittelindustrie zu 70%. Der andere Teil in die Kosmetik und in die chemische und Waschmittelindustrien. In Borneo gab es in West-Kalimantan einige Palmölplantagen, aber noch relativ wenige. Heute sieht das ganz anders aus.
Wie es heute aussieht in Indonesien und was dazu geführt hat, hören wir gleich von Marianne nach Long Time Ago von The Jayhawks. Guten Abend zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald. Wir sprechen heute über den Zustand des Regenwaldes in Indonesien und hören von Marianne, wie es dazu kam, dass immer mehr Palmölplantagen angelegt werden und welche Folgen das auf Wald, Menschen und auch das Klima für uns alle hat.
Diese Entwicklung, also die Planung von 5,6 auf 26 Millionen Hektar, wurde trotz der vielen Landrechtskonflikte, trotz der Kampagnen von NGOs, trotz wissenschaftlicher Studien mit Vehemenz realisiert und ist fast abgeschlossen. Ja, das Resultat auf Borneo kann man mit eigenen Augen sehen und das in Papua hat es seit vielleicht 7 Jahren in ähnlicher Weise auch so begonnen. Borneo ist für mich auch hat ein besonderes Anliegen, weil wir im Gegensatz zu Sumatra und Java keine vulkanischen Böden haben, sondern nur Stein, Sand und sehr viel Torf. Und das muss man im Auge behalten, wenn man auf diesen Böden dann Ölplantagen anlegt, wenn der Torfmoorwald abgeholzt ist und die Böden dann drainiert werden, trocknen die Böden aus. Wenn dort Ölpalmen angebaut werden oder auch wenn nicht angebaut werden, dann ist trotzdem der Boden dermaßen trocken, dass er sich auch sehr leicht entzündet. Die Folge, die wir alle zu spüren kommen, aber besonders die Anwohner und auch nicht zuletzt die Nachbarstaaten, die Folgen sind von globaler Bedeutung. Nicht nur der Verlust des Regenwaldes in einem ungeheuren Ausmaße, also wenn wir jetzt von 20 oder 26 Millionen Hektar allein für Ölpalmen sprechen, dann muss man immer im Hinterkopf behalten, dass dieser Prozess der Landnahme auch in Schritten geschieht und dass viele Firmen auch schon Konzessionen über Land haben, aber noch nicht die Betriebserlaubnis und da ist vielleicht noch keine Ölplantage, aber schon abgeholzt. Also 20 oder 26 Millionen Hektar Plantage bedeutet im Allgemeinen, dass mehr Regenwald dafür verloren gegangen ist.
Absurderweise hat ausgerechnet eine vermeintliche Klimaschutzidee oder Maßnahme erheblich dazu beigetragen, dass immer mehr Wälder verschwinden und so das Klima zusätzlich noch geschädigt wird.
Die Ursachen für diese Entwicklung sind die Biotreibstoffpolitik oder Agrokraftstoffpolitik, wie man es auch immer nennt, die damals von hohen Beimischungsquoten ausgegangen ist, die aber heute reduziert wurden. Diese Beimischungsquoten sind verpflichtend und nachgewiesen werden muss, die Reduktion von Treibhausgasen, was aber inzwischen bewiesen ist, dass das nicht geschieht. Aber es ist noch nicht so lange her, dass man diese Erkenntnis gewonnen hat. Erst indem man die Landnutzungsänderungen oder die indirekten Landnutzungsänderungen ILUC betrachtet hat und analysiert hat, ist es ein Thema geworden. Die Reaktion in Indonesien habe ich eben schon erwähnt. Das waren die massiven Expansionspläne und die heutigen Anbauflächen sind 20 bis 23 Millionen Hektar nach Angaben von NGOs. Nach offiziellen Angaben, wenn Sie die FAO-Daten oder die indonesischen Regierungsdaten anschauen, dann werden Sie feststellen, dass die nicht identisch sind. Viele Plantagen sind nicht registriert oder nicht gemeldet oder nicht erfasst, wie auch immer, oder die Daten sind alt. Quasi ganz Indonesien bis auf die Hochgebirge in Papua und die kleinen Flecken im Norden von Sumatra, wo das Loisa-Ökosystem ist, und das Grenzgebiet zwischen dem indonesischen Teil von Borneo und Malaysia sind noch grün, also nicht in Konzession vergeben. Alles andere ist mehr oder weniger vergeben. Ein Grund dafür, und das ist auch der Grund für die vielen Konflikte, ist die Auffassung, dass Wald Staatswald ist und der Staat dann die Genehmigung vergeben kann und auch tut.
Aufgrund seiner Waldpolitik hat sich Indonesien zu einem der Länder mit den höchsten CO2-Emissionen entwickelt und immer wieder kommt es zu Konflikten um das Land zwischen Unternehmen und dem Staat auf der einen und indigener und lokaler Bevölkerung auf der anderen Seite.
zu den 5, 6 größten Treibhausgasemittenten gehört Indonesien. Und der Hauptgrund ist die Vernichtung des Regenwaldes und die Brandrodung und die massiven Torfbrände. Warum die Torfbrände so groß sind, also Indonesien verfügt hier über sehr, sehr große Flächen an Torfmoorböden, die zum Teil auch sehr, sehr tief sind, also nicht bloß 30 Zentimeter, sondern auch 3 Meter und an einzelnen Stellen sogar bis 15 Meter tief. Da ist es dann fast unmöglich, wenn einmal abgeholzt wurde und es einmal gebrannt hat, dann weitere Feuer zu verhindern. In die abgebrannten Flächen, die eigentlich polizeilich versiegelt oder abgeriegelt wurden, findet man am nächsten Tag oder in der nächsten Woche schon die Ölpalmsetzlinge.
Die Auswirkungen der Brände und der Abholzung aufs Klima spüren mittelfristig auch wir hier in Europa. Aber was bedeutet diese riesige, großflächige Umwandlung ganzer Ökosysteme und des Landes für die Menschen vor Ort? Dazu hören wir gleich mehr von Marianne nach Tegan and Sarah mit Hey, I'm Just Like You. Hallo beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4. Wir hatten von Marianne gehört, wie sehr sich die Umwandlung der Regenwälder Indonesiens aufs Klima auswirkt. Aber was bedeutet es für die Bevölkerung vor Ort? Was hat es für sie für Folgen?
Die Ursachen kennen wir natürlich. Das ist der hohe Konsum und das ist auch die Nachfrage nach Agrodiesel. Das sind aber auch ganz andere Wirtschaftsstrukturen, die in die indonesische Konzerne hineindrängen und nicht nur indonesische, sondern auch asiatische, chinesische, malaysische und so weiter, die alle dort vor Ort tätig sind. Also globale Wirtschaftsstrukturen haben sich zumindest in Indonesien und Südostasien schon massiv geändert in den letzten 30 Jahren. Und die Hauptursache für die Problematik in Indonesien selbst, so wie die Leute sie nennen, sind jetzt nicht die hohen Emissionen oder der Waldverlust, sondern der Verlust der Lebensgrundlage, weil die Landrechte nicht geklärt sind. Die Leute, die vom Wald leben, das sind 45 Millionen und weitere leben auch zum Teil von den Produkten des Waldes, vielleicht nochmal in der gleichen Größenordnung. Diese sind also direkt betroffen und deswegen gibt es so viele Konflikte und ist auch der Widerstand so groß gegen die Ausweitung von neuen Ölpalmplantagen. Es gibt einige Lichtblicke. Eins davon ist, dass im Prinzip das Verfassungsgericht schon vor einigen Jahren dann entschieden hat, dass der Begriff Staat aus dem Forstgesetz im Worte Staatswald verschwinden muss. Das bedeutet, dass im Prinzip jetzt auch kommunale Landrechte oder indigene Landrechte beantragt werden können. Das ist aber ein bürokratischer Prozess und es gibt auch keine Institution, die dafür zuständig ist. Ein weiteres Problem ist auch die Anerkennung indigener Rechte, denn es gibt Indonesien hat zum Beispiel die Indigenenkonvention nur mit Vorbehalt unterschrieben, denn es sind nach indonesischem Verständnis die meisten, die in Indonesien wohnen, bis auf ein paar Zugezogene sind dann also Indigene, die haben ein anderes Wort dafür, was nicht ganz deckungsgleich ist.
Im zweiten Teil der Sendung wollen wir hier anschließen und darüber sprechen, was man denn auch von hier aus Europa oder aus Deutschland machen kann, um die Situation der Menschen und der Wälder in Indonesien zu verbessern. Reicht es einfach, weniger Palmöl zu verbrauchen oder sind die Probleme tiefgehender und noch komplizierter? Nach Open Mind von Wilco folgen aber zunächst die Öko-News.
Radio Rainbow.
Die Ökonachrichten.
Grönland verliert sein Eis immer schneller. Dass Gletscher schmelzen, Eisdecken immer dünner werden und der Meeresspiegel ansteigen wird, ist nichts Neues. Britische Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass die Erde ihr Eis viel schneller verliert als bisher angenommen. Am schnellsten schmelzen demnach die Gletscher in der Antarktis und in Grönland. Die Erde hat zwischen 1994 und 2017 28 Billionen Tonnen Eis verloren. Das entspricht einem Volumen so groß wie die britische Insel und 100 Meter hoch. Das Fatale ist, es geht immer schneller. Während in den 90er Jahren jährlich 0,8 Billionen Tonnen Eis geschmolzen sind, 2017 waren es bereits 1,2 Billionen Tonnen. Der Weltklimarat IPCC geht mittlerweile davon aus, dass der Meeresspiegel bis Ende des Jahrhunderts um mehr als einen Meter steigt. Mehrfach mussten die Experten ihre Prognosen in den vergangenen Jahren nach oben korrigieren. Neben der Gletscherschmelze ist aber noch ein weiterer Effekt maßgeblich für den Meeresspiegelanstieg verantwortlich. Wenn das Meereis schrumpft, wird mehr Sonnenenergie von den Ozeanen und der Atmosphäre aufgesaugt. Eis wirkt wie ein Reflektor und spiegelt Sonnenstrahlen ins All zurück. Je mehr Eis schmilzt, desto mehr verstärkt das die Erderwärmung. Noch hoffen die Polarforscher, man könne den Prozess des Klimawandels aufhalten oder zumindest deutlich verlangsamen. Doch um die überproportionale Erwärmung in der Arktis und damit auch die Eisverluste von Grönland abzuschwächen, müssten umgehend Maßnahmen getroffen werden. Kolumbien. Abholzung in Nationalparks nimmt zu. Zwischen September 2020 und Februar 2021 haben zwei Nationalparks im kolumbianischen Amazonasgebiet mehr als 1150 Hektar Wald durch Abholzung verloren. Betroffen sind der Nationalpark Serranía de Chiribiquete, der mehr als 1000 Hektar verlor, und der Nationalpark La Palla, der mehr als 150 Hektar verlor. Diese Parks bilden zusammen mit denen von Tinigua und Serranía del Macarena einen Entwaldungsbogen, in dem der Waldverlust ungebremst weitergeht, so das Amazonian Andes Monitoring Project, MAAP. Ein Großteil dieser Abholzung gehe auf Umwandlung vom Primärwald in Weideland für illegale Viehzucht zurück, heißt es in dem Bericht. Brasilien, knapp 1000 Indigene Covid-19-Opfer. An Covid-19 sind mittlerweile rund 1000 Indigene in Brasilien gestorben. In einem kürzlich veröffentlichten Report schreibt der brasilianische Dachverband der Indigenen, APIB, zudem, dass Stand vom 12. Februar 48.554 Indigene an Covid-19 dokumentiert erkrankt waren, die in 161 Dörfern leben. Die offiziell vom zuständigen Sekretariat für Indigene Gesundheit des Gesundheitsministeriums veröffentlichten Zahlen sind niedriger. Demnach waren zum 11. Februar 42.508 Menschen infiziert und 564 verstorben. Der Unterschied rührte daher, dass in abgelegen liegenden Dörfern Kranke und Sterbende oft keine ausreichende medizinische Versorgung erhalten und die Todesursache nicht immer erkannt und dokumentiert wird. Der Forscher Fernando Ferreira Carneiro von der Oswaldo Cruz Stiftung im nordöstlichen Bundesstaat Ceará sagte, dass traditionelle und ärmere Bevölkerungsgruppen laut einer aktuellen Studie jedenfalls am stärksten von der Pandemie betroffen seien. Laut APIB gibt es für die indigenen Völker neben dem Virus noch viele andere Bedrohungen, die durch die Angriffe der Exekutive noch verstärkt werden. Dazu zählten laut APIB Versuche, die Gesetzgebung zu ändern, Hassreden, institutioneller Rassismus und der Vormarsch des Agrobusiness in die indigenen Territorien. Deutscher Wald am Ende. 4 von 5 Bäumen geschädigt. Die Situation ist sehr ernst. In dem Punkt sind die Experten sich einig. Dem deutschen Wald geht es so schlecht wie noch nie seit 1984. Der erste Waldschadensbericht erhoben und veröffentlicht wurde. Erschreckenderweise zeigen alle relevanten Baumarten, ob Fichten, Kiefern, Buchen oder Eichen, massive Ausfallserscheinungen oder Stresssymptome. Fast 80% aller Bäume sind geschädigt. Überhaupt nicht einig sind die Experten sich allerdings in ihrer jeweiligen Diagnose der Ursache. Welche Einflüsse und Umstände lassen unseren Wald absterben? Während die Bundesagrarministerin Klöckner in aufeinanderfolgenden trockenen Jahren im Klimawandel und Käferbefall die amtlich offiziellen Ursachen vertritt, haben Umweltverbände und Teile davon politischen Interessen unabhängigeren Wissenschaft eine gesamtheitlichere Sicht der Dinge und sie sehen ganz andere ursächliche Faktoren, vor denen jahrzehntelang auch schon gewarnt wurde. Dazu zählen Pestizideinsatz, der hohe Stickstoffeintrag aus Verkehr und Landwirtschaft, die Wahl falscher Baumarten, die Verdichtung der Böden und der Umgang mit dem Wald ganz allgemein.
Guten Abend beim zweiten Teil des Ökomagazins Rainbow Flora 92,4 mit Pro Regenwald und den Regenwäldern Indonesiens. Vor den Nachrichten im ersten Teil der Sendung haben wir von Marianne über das unvorstellbare Ausmaß der Umwandlung der Wälder Indonesiens in Ölpalmplantagen und die klimatischen Auswirkungen, die das Ganze hat, gehört. Marianne, um die Menschen vor Ort in ihrer schwierigen Lage zu unterstützen, reicht es da, wenn wir hier in Europa oder auch in Nordamerika, also in den Industrieländern, unseren Verbrauch von Palmöl reduzieren?
Wenn wir das alles sehen, ganz grob analysieren, was können wir tun, dann fällt uns hier meistens ein, Konsum reduzieren, weniger verbrauchen und so weiter. Aber da die Umwandlung in der globalen Wirtschaft bis nach Indonesien hin schon so massiv sind, wird es nicht reichen. Und außerdem ist die Nachfrage dermaßen hoch, dass man nur indem man etwas verändert, das ganze System nicht mehr verändern kann. Und auf der anderen Seite ist es sehr wichtig, die Menschen vor Ort zu stützen, die dann diese Entwicklung selbst nicht wollen. Also sprich, in menschenrechtliche Aspekte reinzubringen, indigene und Menschenrechte stärken. In dem Film wurde auch angesprochen, und das finde ich auch sehr wichtig, die Gesundheitsgefahren, die mit Waldverlust verbunden sind, wenn also sich Habitate so massiv verändern, dass bestimmte Arten extrem zunehmen, abwandern oder verloren gehen, je nachdem, also das Gleichgewicht in empfindlicher Art und Weise gestört ist, dann gibt es die Gefahr, dass weitere Pandemien oder Epidemien oder vielleicht auch lokale Krankheitsausbrüche dann auf uns zukommen. So wie ich von den Indigenen in Borneo erfahren habe, ist das für die eigentlich Alltag, dass man mit Viren in Berührung kommt. Die haben eine Strategie, wie sie dem begegnen. Und die Strategie ist auch wirklich ähnlich wie das, was wir heute machen, nämlich Isolierung, Abschottung des Dorfes, eventuell auch Umzug weiter in den Wald, keine Besucher reinlassen, außer mit besonderen Ritualen und so weiter. Das Dorf Kinipan, das ja schon in den Bergen liegt, nachdem also die Palmölfirma ein paar tausend Hektar abgeholzt hat, schon von massiven Überschwemmungen bedroht ist. Und tatsächlich ist das eines der größten Probleme für viele auf diesen Inseln, Sumatra, Borneo, aber auch inzwischen in Papua ist der Wald weg. Dann verändern sich auch die lokalen Wetter. Sie haben massive Überschwemmungen und Dürren, je nachdem, was überhaupt auch noch fast kaum angesprochen wird. Das sind soziale Konflikte. Man sieht die Menschen von Kinipan, wie sie dagegen protestieren, aber in der späteren Aufnahme sieht man ihre Resignation. Sie wissen auch nicht mehr weiter, was passiert, wenn sie ihre Existenz verlieren. Irgendwie müssen sie überleben, irgendwie müssen sie essen.
Verbrauch reduzieren allein, meinst du, reicht also nicht. Dennoch hat die Europäische Union beschlossen, die auch heute schon angesprochene Beimischungsquote von Palmöl bei Biosprit bis 2030 auslaufen zu lassen. Wird das trotz allem dann zur Verbesserung der Lage vor Ort beitragen?
Jetzt hat die EU ja beschlossen, dass Biosprit als erneuerbare Energie auslaufen wird in 10 Jahren. Indonesien hat darauf sehr aggressiv reagiert, mit politischem Druck, mit auch Kampagnen gegen NGOs, die gegen Palmöl sind sozusagen. Aber auf der anderen Seite fahren sie ihr eigenes Biospritprogramm hoch. Das sollte schon in diesem Jahr auf 30%, sollte die Beimischungsquote erhöht werden. Das ist wohl nicht gelungen. Aber man spricht davon, dass man also den Diesel komplett ersetzen will durch Kraftstoffe auf der Basis von Palmöl und wird auch im Land selbst geforscht. Und die Subventionen für die Biospritprogramme, für die vielen neuen Biodieselfabriken und Anlagen wird finanziert aus dem Verkauf von Palmöl.
Es gab es ja in den letzten Jahren viele Diskussionen, Studien, internationale Konferenzen rund um Klimaschutz. Es wurden internationale Abkommen unterzeichnet, Verpflichtungen zum Klimaschutz abgegeben. Spielt das für die indonesische Regierung überhaupt keine Rolle?
Im Süden von Papua spricht man von einer geplanten Entwaldung und das sind die letzten großen zusammenhängenden Regenwälder im ganzen südostpazifischen Raum. Also das Wachstum hat absolute Priorität für die indonesische Regierung. Umweltschutzgedanken spielen da kaum eine Rolle und es gibt auch Programme Programme von nationaler Bedeutung und dazu gehören diese Food Estates und auch das die Biospritprogramme. Und diese beiden sind mit die massivsten Treiber für die Entwaldung.
Angesichts des Ausmaßes der Zerstörung und der Tatsache, dass der Staat Indonesien die Zerstörung sogar aktiv fördert und mitbetreibt, stellt sich natürlich die Frage, wie wir diese Zerstörung aufhalten können und wie wir den Menschen vor Ort unterstützen können. Dazu hören wir gleich mehr von Marianne nach Much Too Much von Lord Lennon Stella. Wir sind noch einmal zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 und wollen mit Marianne darüber sprechen, wie wir die Waldzerstörung in Indonesien aufhalten können. Ein Ansatz ist ja oft, nach nachhaltigen, biologischen oder fairen Alternativen zu schauen. Gibt es das bei Palmöl aus Indonesien?
Das ist eine Frage. Also für mich gibt es gar kein nachhaltiges Palmöl, wie man, glaube ich, schon sehen kann, weil ich einfach zu lange da gelebt habe und es noch nie gefunden habe, seit vielen Jahren. Faires Palmöl würde ja bedeuten, vielleicht im fairen Handel, wo man ordentlich bezahlt. Also sowas gibt es, aber nicht in Indonesien. Und das sind auch ganz, ganz kleine Anbauflächen. Das ist nicht diese Menge, die zu uns kommt und die dann in den Autos verheizt wird oder in der Fertignahrung, die wir dann da zu uns nehmen.
Fair ist schwierig, sagst du. Wie sieht es dann damit aus, Palmöl durch nachhaltigere Alternativen zu ersetzen?
Also wie ich eben gesagt habe, fließt der größte Teil des Palmöls in der EU und damit auch in Deutschland in den Sektor Energie und Transport und nicht so sehr in die Tütensuppen oder in die Eiscremes. Also von daher, zumindest sind Kampagnen oder Appelle an die Politik und Proteste und so weiter sind jetzt nicht auf taube Ohren gestoßen. Es gibt ja auch genug wissenschaftliche Studien, die das ein oder andere beweisen, zum Beispiel die hohe Klimarelevanz von Ölpalmplantagen. Auf der anderen Seite ist das eine Beimischungspflicht. Also jemand, der einen Diesel fährt, kann gar nicht sagen, ich will das nicht, weil es ist drin, ohne dass es deklariert. Und Palmöl, Leben ohne Palmöl ist natürlich möglich. Also zumindest ich habe es noch erlebt. Die ersten großen Palmöl-Chargen stammen vielleicht aus den Anfang der 90er Jahre oder so, wo also die Lebensmittelindustrie immer mehr industrialisiert wurde. Und auch in Indonesien, zu der Zeit habe ich in Indonesien gelebt, habe das Gleiche beobachtet. Die Leute haben ihr Öl oder ihr Fett selbst produziert, meist aus Kokos. Natürlich gibt es Alternativen. Der eine Punkt ist, dass man, also wenn man zum Beispiel selbst kocht oder selbst anbaut, dann auch nicht diese Fettmengen braucht. Man kann also durch Konsum natürlich was machen. Und die andere Frage ist aber, inwieweit ist das verbunden mit Industrienahrung? Also vielleicht ist es unrealistisch zu sagen, dass man da auf alles verzichten kann oder runterfahren kann. Aber zumindest kann man auf diese Art und Weise Druck machen oder seine Meinung kundtun. Es gibt da sehr, sehr viele Alternativen. Natürlich kann jeder was tun. Vielleicht dann, wenn nur eine Person was tut, dann merkt man den Unterschied nicht. Aber wenn also dann große Teile der Bevölkerung sich umstellen, kann man schon was tun. So, das war die erste Frage. Kann man persönlich was tun? Aber das andere ist, was ich eben schon angeschnitten habe. Also mir ist das aber, ich glaube nicht, dass wir nur ersetzen können oder dass wir durch eine kleine Reduktion das Problem lösen können. Das glaube ich nicht. Und ich denke, was wir jetzt erleben mit der Pandemie, ich meine, manche Leute haben zu mir gesagt, ich bin schon vielleicht eine Kassandra. Das habe ich schon vor 20 Jahren gesagt. Es kommen Katastrophen, wenn der Wald weg ist. Und okay, ich habe nicht gedacht, dass die gleich dieses Jahr kommen, aber sie sind schon da. Die Viren springen daraus, die Überschwemmungen sind da, die Dürren sind da, das Klima ändert sich da. Also wir müssen umdenken, das ist einfach quasi meine Erfahrung, ob ich will oder nicht. Aber ich denke, wir müssen umdenken, denn im anderen Falle wird uns das Umdenken aufgezwungen und das würde wahrscheinlich noch viel schmerzhafter sein.
Eine weitere Möglichkeit, die oft eingesetzt wird, um Kritik an der Wirtschaftsweise zu begegnen, ist die Schaffung von Zertifikaten, die dann wiederum Standards für Ökologisches und Soziales setzen sollen. Bei Palmöl gibt es hierfür den sogenannten Roundtable on Sustainable Palm Oil, kurz RSPO. Das Siegel sieht man auch hier in Deutschland auf immer mehr Verpackungen, die Palmöl enthalten. Ist das deiner Meinung nach mehr als Greenwashing? Also ist das ein seriöses Siegel?
Wir sagen natürlich gerne, dass das Greenwashing ist. Also RSPO ist erstmal von der Struktur her hauptsächlich ein Verband von Industrieunternehmen mit nur wenigen anderen Playern da drin. Ist noch nicht so lange existent und hat eine lange Zeit gebraucht, bis Kriterien und Principles schließlich geschaffen wurden. Dann ist es ein Prozess, den einzelne Unternehmen durchführen müssen, beantragen und auch selbst finanzieren müssen. Gerade was Indonesien angeht, machen das sehr wenige. Ein weiterer Punkt ist, dass die Zertifizierung von Palmöl nur für den Energiesektor vorgeschrieben ist, also nicht für den Lebensmittelbereich und auch nicht für Kosmetik oder Waschpulver. Vor Ort selbst stellt sich das so dar, dass es einige Plantagen von großen Konzernen gibt, die dieses Siegel haben und auf den anderen oder auf der nächsten Insel agieren sie weiter so. Dann gibt es auch eine ganze Menge von Lücken in diesem ganzen Kriterienkatalog. Es gibt gerade einen aktuellen Fall in Ostkalimantan, wo halt zum Beispiel nicht berücksichtigt wurde, dass man für die Anlage, also für eine Palmölmühle oder für eine Biodieselfabrik, man dürfte also nach RSBO-Kriterien dann keinen Primärwald abholzen, aber für eine Palmölmühle oder für eine Biodieselfabrik anscheinend schon, denn es geschieht da und wir haben nicht gefunden, ob das irgendwo verboten ist. Also es ist kein Heilmittel. Es hat vielleicht einige der großen Konzerne bewogen, etwas zu tun. Aber im Prinzip, was man vor Ort sieht, die Expansion ist viel, seit es RSBO gibt, erst richtig losgegangen. Und da schrillen ja auch schon die Alarmglocken. Die RSBO hat es nicht verhindert. Und wenn man das große Ganze betrachtet, also den Wald als solches, die ganzen Regenwaldgebiete, zum Beispiel in Südostasien, dann denke ich, dass der RSBO da vor Ort nichts bewirkt hat.
Nachdem wir jetzt so viel gehört haben, welche Auswirkungen unser aller Konsum auf die Regenwälder und die Menschen in Indonesien hat und unsere Lösungsansätze auch nicht wirklich hilfreich waren, was würdest du denn sagen, was wünschen sich die Menschen und die indonesischen Umweltorganisationen von uns?
Also wenn man sie fragt, wie wir das lösen sollen, dann ist die Antwort immer wieder die gleiche. Sie sagen, seit Jahren löst eure Energieprobleme nicht auf unsere Kosten oder konsumiert kein Palmöl. Dann wird gezwungenermaßen Druck auf die Regierung ausgeübt, die muss sich was anderes einfallen lassen. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, aber auf jeden Fall dieses Palmölproblem wäre dann irgendwie auf irgendeine Art und Weise gelöst oder auch nicht gelöst. Und sie wünschen sich ja so eine menschliche Art des Konsums oder des Lebens, also Rücksicht quasi auf die anderen. Ich glaube, Palmöl ist exemplarisch dafür, dass die Verteilung der Böden der Welt irgendwie jetzt langsam aber sicher zum Abschluss kommt und dass es nicht so weitergehen kann. Die Welt ist begrenzt, die Flächen sind ebenso begrenzt und dass man sich was einfallen lassen muss. Also so weiter agieren wie bisher, so weiter konsumieren, so weiter handeln, das wird einfach nicht möglich sein, ob wir das wollen oder nicht, ob wir verzichten wollen oder nicht. Es gibt Schranken, es gibt Grenzen von außen. Und das ist einfach die Botschaft. Und vielleicht müssen wir einfach innovativer sein.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Wir müssen also weiter nach Lösungen suchen, kreativer werden, aber auch unseren Konsum reduzieren und dabei auch mehr an andere denken. Und damit sind wir auch am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Ich bedanke mich noch einmal bei Marianne für ihren großartigen Beitrag und verweise noch auf unsere Webseite www.pro-regenwald.de für viele weitere Informationen auch rund um Palmöl und Indonesien und verabschiede mich mit Stand Up von Chris Carmack. Bis zum nächsten Mal.